Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche regelmäßig mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand Champions in Deutschland. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um Kurvengeschwindigkeit und Machine Vision, eine Weltmarktführerposition und China und Umsetzung, Umsetzung und Umsetzung. Und um endlich in die Umsetzung zu kommen, hat er sich quasi selbst aus der zentralen Geschäftsführung entlassen und hat die operative Geschäftsführung in Europa übernommen. Bei mir in Hamburg sitzt Arndt Barke von der Basler AG. Arndt, direkt zu deinem Positionswechsel. War das wirklich ein schlauer Move?
Ja, Lars, freut mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gute Frage. Habe ich mir auch öfter gefragt. Was ist eigentlich eher eine Kopfentscheidung? Weil der Bauch merkt es erst, wenn man es dann tut. Ich mache es jetzt seit Anfang Januar. Fühlt sich hervorragend an. Von daher alles richtig gemacht. Die Frage ist ja mal, was möchte man erreichen? Geht es eigentlich um Titel oder geht es um Wirksamkeit? Und bei mir geht es um Wirksamkeit und von daher bin ich jetzt genau an der richtigen Stelle.
Ich bin gespannt auf unser Gespräch, Arndt, und freue mich, dass du da bist. Und bevor wir zu unserem Titelthema kommen, schauen wir erst noch kurz hier rein.
Die Vita.
Du kommst ja eigentlich aus dem Ingenieurwesen und bist dann bei der Basler AG ins Marketing-Ressort eingestiegen. Können denn Ingenieure überhaupt Marketing und was könnten sich echte Marketer von Ingenieuren abschauen?
Ja, genau. Was macht eigentlich ein Marketer? Marketer hat natürlich immer mit dem Kunden zu tun und auch mit dem Produkt. Und wenn ich sehr erklärungsbedürftige Produkte habe, muss ich halt den Kunden verstehen und ich muss die technischen Trends verstehen. Von daher ist, glaube ich, ein Ingenieur hervorragend geeignet dafür. Was den Kollegen fehlt, ist der Wirtschaftsteil, aber kann ich nur jeden ermutigen, sich damit zu befassen. Die Kombination ist extrem spannend.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist seit 23 Jahren in einer Firma. Ist man da nicht eigentlich dann schon betriebsblind irgendwann?
Kann ich nicht komplett verneinen. Also ich versuche mir eine gewisse Distanz zu bewahren und Dinge eben auch aus einer Vogelperspektive mir anzuschauen. Ich tausche mich sehr viel aus mit anderen Firmen, auch mit Beratern. Aber eine gewisse Betriebsblindheit stellt sich sicherlich ein. Also ganz verneinen kann ich es nicht.
Gibt es da so Tricks, die du vielleicht jeden Tag anwendest, um sicherzustellen, dass du jetzt nicht betriebsblind bist, sondern von außen auch nochmal selbst drauf schaust?
Ja gut, ich meine, es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten. Wir arbeiten bei uns sehr stark damit. Gibt ja so die Methoden, entweder ist man eben ein Dauermensch oder man ist ein Wechselmensch. Ich habe ein hohes Wechselgen, von daher habe ich eigentlich keine, laufe ich nicht Gefahr, irgendwo festzurosten und an der Sache hängen zu bleiben, bloß weil sie da ist.
Ja, und die Kolleginnen und Kollegen, wundern die sich dann manchmal, wie wandlungsfähig du bist, obwohl du schon so lange dabei bist?
Nein, die kennen mich ja.
Die kennen
dich.
Also
die neue Kollegen manchmal schon, aber die Kollegen aus der Firma, nein.
Die letzten 3 Jahre bei der Basler AG warst du Chief Digital Officer.
Richtig.
CDO. Was macht man als CDO bei einem Mittelstandschampion jeden Tag?
Ja, es sind eigentlich 2 Hauptschwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Digitalisierung der Kundeninteraktion, auf Neudeutsch Digital Customer Journey. Wie interagiert eigentlich der Kunde mit uns? Nicht nur analog, sondern eben auch über Digitalformate. Und zum Zweiten geht es halt um Effizienzsteigerung, das heißt Digitalisierung der internen Prozessabläufe.
Ja, das finde ich spannend. Also wir arbeiten auch mit einigen Kunden zusammen, wo es um das Thema digitale Interfaces zu Kunden geht. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Kannst du kurz sagen, was waren so eure Geheimrezepte für diese digitalen Interfaces? Was hat gut funktioniert?
Also was gut funktioniert hat, wir haben 2 Kernelemente. Das ist das eine, wir haben einfach einen Webshop eingeführt, technisch harmlos. Heikler ist eigentlich immer, wir haben ja verschiedene Vertriebskanäle in den Markt. Der Webshop konkurriert dann mit diesen Kanälen. Das gibt ein bisschen Tumult halt in den Kanälen, das zu managen. Und das andere, letztendlich Expertenwissen in Konfigurationstools niederzulegen, sodass Leute auch ohne eine persönliche Beratung sich eigentlich durch die Tools beraten lassen können.
Ja, das habe ich bei euch auf der Website gesehen. Da gibt es ja auch den Konfigurator.
Genau.
Wird der gut angenommen?
Der wird gut angenommen, ja.
Super.
Wir haben ja verschiedene, wir haben Großkunden, Mittelkunden, Kleinkunden. Natürlich für einen Großkunden hat man viel Zeit, dort mit Beratungskapazität zu agieren. Beim kleinen Kunden ist das schwer.
Sehr spannend. Also ich habe es auf der Internetseite bei euch gesehen, war begeistert, was ihr da schon habt. Also geht ja auf dein Konto sozusagen dann auch. Also herzlichen
Dank. Ja, nicht nur. Ich mich auch da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.
Gut, dann wollen wir mal weiter gucken und kommen zu unserer nächsten Rubrik.
Unruhige Zeiten.
Wie unruhig, lieber Arndt, sind denn die Zeiten bei der Basler AG?
Ja, ich arbeite nun ja schon eine Weile. Ich habe, glaube ich, 95 angefangen zu arbeiten. Und ich muss sagen, so die letzten 4 Jahre waren die unruhigsten, die ich in meiner Berufslaufbahn erlebt habe. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit Basler zu tun, sondern einfach durch die Umgebungsparameter. Es fing bei uns an mit Corona. Das haben wir nun alle erlebt, so als exogener Schock, was dann auch anderen Arbeitsweisen in der Firma geführt hat, auch was Homeoffice und so weiter anbelangt. Ging dann weiter über eine Cyberattacke, die wir Ende 21 erlebt haben, die in Teilen die Firma lahmgelegt hat, bis hin zu einer Halbleiter-Lieferkrise, die sich massiv im Prinzip auf Geschäft im Elektronikbereich ausgewirkt hat. Nicht nur bei uns, wir sehen das bei unseren Peers und bei angrenzenden Branchen auch, aber wir erleben den Markt als so volatil wie noch nie. Eigentlich in der Historie.
Du hast ja im Vorgespräch auch von der Transformation berichtet. Das bringt ja auch unruhige Zeiten mit sich. Gibt es da dann auch positive Effekte aus unruhigen Zeiten, die ihr jetzt nach vorne blickend seht? Was habt ihr davor?
Ja, also die Transformation ist ja eine selbstgemachte Unruhe, wohingegen der exogene Krise eher von außen kommt. Nicht alle Mitarbeiter entheddern das immer sehr sorgfältig. Aber solche schwierigen Zeiten helfen natürlich, Dinge in Bewegung zu bringen.
Was macht ihr genau? Also in der Transformation, was wenn ihr schwierige Zeiten sozusagen als Auslöser habt und bringt dann Sachen auf den Weg?
Genau, wir machen ja Machine Vision. Für Machine Vision braucht man bestimmte Komponenten, unter anderem eine Kamera. Wir haben uns vorgearbeitet zum Weltmarktführer dieser Industriekameras. Und die Transformation besteht jetzt darin, dass wir halt nicht nur die Kamera anbieten, sondern das Komplettpaket aus allen Teilen, die man für so ein Vision-System braucht. Und das führt dann man sagt dann Solution Provider zu so einem Lösungsanbieter. Und ein Lösungsanbieter funktioniert halt sehr anders, ne? Der hat alle Produkte und geht dann sehr intensiv eben auch auf Kundenprobleme ein, wohingegen eine Produktfirma sich eher auf Produktstrategien konzentriert.
Und für euch intern, was bedeutet das, wenn ich mir so Strukturen, Prozesse vielleicht mal vorstellen kann? Was ändert sich da konkret?
Ja, also eine Produktfirma agiert stärker inside out. Das heißt, wir haben uns immer angeguckt, was sind eigentlich sehr disruptive technologische Änderungen, haben uns auf diese fokussiert und die entsprechend in Produkte verbracht, die dann durchaus sehr erfolgreich am Markt waren. Ein Solution Provider tickt nicht mehr inside out, sondern outside in. Das heißt, orientiert sich sehr stark an Kundenströmung, an Marktströmung, und eine Firma funktioniert dann anders. Es ist halt ein Unterschied, ob ich von innen nach außen die Prozessströme laufen lasse oder eher von außen nach innen. Und das führt dann in Summe schon zu erheblichen Umbauten, die wir in der Firma vornehmen.
Du hast eben schon als wir über dich gesprochen haben, deine Zeit als CDO, über Digitalisierungsinitiativen gesprochen. Gibt es da bestimmte Themen, wo ihr zum Beispiel in Digitalisierung prozessseitig investiert, die jetzt genau damit zusammenhängen, dass ihr von einem Produktanbieter zu einem Solution-Anbieter euch wandelt?
Also prozessseitig nicht so stark. Ich war als CDO auch für das Thema Software verantwortlich, dass wir also Software als Element mithin zunehmen. Das spielt eine erhebliche Rolle. Mhm. Das heißt, wir haben nicht nur Hardware, sondern Software rundet letztendlich das Gesamtpaket ab, und das funktioniert doch deutlich anders als das, was wir gewohnt sind. Wir haben dafür separate Geschäftsstrukturen. Auch die Kundeninteraktion ändert sich dann massiv.
Und merkt ihr dann daraus schon positive Effekte? Zeichnet sich da schon was ab oder seid ihr da sozusagen noch auf dem Weg?
In Bezug auf den Solution Provider sehen wir deutliche Fortschritte. Es hängt in Teilen auch damit zusammen, dass wir haben ja akquiriert, wir haben ja in Marktzugang investiert, das heißt Distributoren gekauft, die Interaktion mit dem Kunden können die schon, und wir übertragen halt diese Erfolgsrezepte auf den Rest der Firma und sehen da gute Fortschritte, die wir machen. Was das Thema Software anbelangt, die Kameras kamen seit jeher mit einer Treiberstruktur, da sind wir sehr erfolgreich. Andere Teile in der Software, wie zum Beispiel AI, das ist noch relativ neu. Da sind wir halt in der Verprobung mit den Kunden. Es wird in Summe gut angenommen, aber es ist halt eine frühe Phase.
Okay, also das heißt, eure Strategie war auch, durch Zukauf bestimmte Kompetenzen mit an Bord zu holen. Richtig. Und die dann bei euch im Breiteren auszurollen. Wenn du vielleicht ein bisschen breiter schaust auf den Mittelstand in Deutschland, würdest du sagen, Themen Digitalisierung und Innovation, wird man da als Mittelständler abgehängt? Kann man da mithalten?
Also ich würde das mal ein bisschen differenziert betrachten. Fangen wir mal mit Digitalisierung an. Man sieht ja bei Startups, ich kann mich mit drei Leuten zusammentun und eine Digitalfirma gründen. Da habe ich ja kein Problem. Das heißt, eigentlich an der Manpower mangelt es keinem Mittelständler, das kann mir keiner erzählen. Mhm. Dementsprechend sehen wir auch bei ganz vielen Firmen, die sich wirklich vorbildlich engagieren und gut vorankommen und eigentlich ihre Nischenpositionen in einem Markt dann transformieren, eben auch komplementieren mit Digitalauftritten. Also das finde ich durchaus ermutigend. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, meiner Ansicht nach liegt es eigentlich immer an den Eignern oder der obersten Leitung.
Was machen die falsch?
Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also man ist vielleicht auch mit dem, was man hat, zufrieden, hat dann vielleicht noch ein paar Jahre Berufsleben über und geht diese Transformation nicht mehr an. Also weil ich
kein Schmerz oder Chance zu klein, ne?
Ja, also anders kann ich mir es vielleicht.
Ja. Und wie motivierst du dich? Weil du hast ja vorhin gesagt, okay, 23 Jahre dabei, du guckst immer neu drauf. Wie motivierst du dich? Du bist ja oben in der Führung mit dabei. Wie schaffst du das, diese Energie da reinzubringen?
Oder gibt es eine schöne Geschichte? In Japan kommt ein Reisender in ein Tal, wachsen ganz viele Kirschbäume und da ist ein sehr alter Herr und der pflanzt jetzt Kirschbäume und sagt, alter Mann, was machst du da? Du wirst ja diese Kirschen nie ernten können. Und meinte er, nein, aber als ich hier ins Tal kam, standen ja viele Kirschbäume und davon habe ich gut gelebt, dann kann ich da auch neue pflanzen. Also es geht ja nicht nur darum, also ich glaube, man muss halt seinen Beitrag dazu beitragen und wir leben davon in Deutschland, dass wir ein VW und ein Siemens haben und wenn wir es nicht weiterentwickeln, wird es unseren Kindern auch nicht gut gehen.
Ja, Kirschbäume in Japan, ne, hast du gesagt, Thema China, auch Richtung Osten, ist großer Wettbewerb für euch. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Das ist richtig.
Geht es dann nur um den Preis oder wie kann man sich da durchsetzen?
Nein, also in China geht es nicht nur um den Preis. In China wird halt gerne Dinge nachgebaut und wenn man sie dann nachgebaut hat, bietet man sie sehr viel günstiger an. Also da haben wir mit zu kämpfen. Auch die chinesischen Firmen sind eigentlich gut in dem Bereich Lösungen anzubieten und dann Manpower reinzustecken. Schwierig wird es halt, wenn eine staatliche Einflussnahme und Unterstützung mit ins Spiel kommt. Das heißt, wenn letztendlich ein Marktfeld strategisch ist für die Chinesen, dann gibt es auch zuweilen unfaire Geschäftsmechanismen und damit haben wir dann auch zu kämpfen.
Ja, und habt ihr dann klar so die 3-4 Firmen in China im Blick, wo ihr schaut, was machen die genau und müssen wir da irgendwie aufpassen? Habt ihr da klare Wettbewerber?
Wir haben da klare Wettbewerber, ja.
Und was ist eure Strategie, die zu beobachten? Wie macht ihr das?
Also beobachten reicht ja nicht. Man muss sich ja im Prinzip eine Strategie überlegen, sich zu differenzieren. Und die Transformation zum Solution Provider ist letztendlich eine direkte Folge aus dem, was wir dort sehen. Weil uns klar ist, dass wir weder von der Marktentwicklung noch von der technischen Entwicklung an der Stelle verharren können, wo wir waren, sondern uns transformieren müssen, um dann langfristig auch erfolgreich zu sein.
Ja, und dieser Move vom Produkt zum Solutions Provider, ist das gleichzeitig ein Commitment zum Standort Deutschland oder wäre es vielleicht für euch auch attraktiv zu sagen, vielleicht müssten wir uns auch woanders hin entwickeln?
Also wir agieren international, nicht nur in Deutschland. Wobei im Wesentlichen, wenn wir uns im Ausland engagieren, dann hat das mit Kundennähe zu tun. Ne? Wir arbeiten ja sehr eng mit unseren Kunden zusammen in der Optimierung von Fertigungsabläufen und da ist man halt gut beraten, dicht an den Kunden dran zu sein und auch möglichst Strukturen, die man dicht am Kunden etablieren kann, dort auch zu etablieren. Deswegen bauen wir halt massiv Unterstützungsstrukturen dicht am Kunden an. Und das führt natürlich zu einer Internationalisierung. Wir sind jetzt nicht dabei, hier in Deutschland Produktion abzubauen, anderswo wieder hinzustellen oder Entwicklung runterzufahren. Also da haben wir ein festes Commitment zum Standort.
Ja, in anderen Industrien oder auch wenn man in die Presse schaut, liest man Forderungen nach Subventionen für Innovation, für Forschung. Seht ihr da, dass genug getan wird oder könnte da mehr passieren in Deutschland?
Also ich bin jetzt nicht derjenige, der laut nach Subventionen schreit, weil natürlich Subventionen ein Anschubsinstrument sein können, aber keine Dauerlösung. Wo es mir schon fehlt, ist letztendlich, nennen wir es mal europäische Industriepolitik, weil klar, das, was in China passiert, ist in Teilen unfair, das ist in anderen Teilen aber auch einfach hochprofessionell. Ne? Man fokussiert sich auf bestimmte Ziele, auf bestimmte strategische Märkte und geht dann wirklich systematisch mit Fördermaßnahmen dort rein. Und das vermisse ich doch in Teilen hier. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts machen, aber es entspricht nicht dem, was in China passiert. Und in dem Zuge gibt es eben auch Subventionen. Und entweder man schafft es halt, Subventionen in anderen Teilen dieser Erde zu unterbinden. Wenn man es nicht schafft, muss man irgendwas dagegen setzen.
Ja, und wenn man es nicht schafft, selbst Subventionen hier zu bekommen, wie kann man dann strategisch antworten?
Na gut, muss immer eine Lösung finden.
Und damit gehen wir mal in die nächste Rubrik.
Die Secret Sauce.
Der Umsatz bei der Basler AG soll von ungefähr 200 Millionen in 2023 auf 300 Millionen bis 2027 steigen. Das ist ambitioniert. Was sind eure Top-Hebel dazu?
Na gut, wir sind ja über die letzten fast 20 Jahre kontinuierlich gewachsen. Von daher sind das übliche Wachstumsraten, die wir haben. Ich spreche jetzt mal für Europa und nicht für Gesamt-Basler. Das heißt, was machen wir in Europa? Zum einen konzentrieren wir uns auf wachstumsstarke Applikationsmärkte. Das ist bei uns einmal die ganze Batterieproduktion, die jetzt gerade hochgezogen wird in Europa, insbesondere für Automotive. Dann sehen wir einen sehr starken Trend zur Logistikautomatisierung. Dort investieren wir rein. Das sind die Einfelder. Dann hatte ich genannt Solution Provider. Wir haben immer noch viele Kunden, die nur eine Kamera von uns kaufen. Also haben wir noch viel Potenzial letztendlich, uns auszuweiten und denen ein breiteres Leistungsspektrum anzubieten. Und die dritte Facette ist, das hängt letztendlich mit der Struktur zusammen. Ich bin ja Leiter des Europageschäftes und wir verlagern Geschäftsentscheidung dichter an den Kunden und wollen damit eigentlich die Erfolgswahrscheinlichkeit von Investitionsentscheidungen verbessern, weil sie halt dichter am Kunden getroffen werden.
Ist das auch eine bewusste Reaktion auf den Wettbewerb aus Fernost zum Beispiel, dass ihr sagt, unsere Taktik ist, nah dran zu sein und einfach partnerschaftlicher mit den Kunden umzugehen? Denn sonst könnte ich ja auch sagen, in Technologie investieren, in Logistiklösungen, in Solutions insgesamt, können ja die Wettbewerber auch machen.
Ja, es gibt ja nicht eine Lösung, sondern unser Markt ist halt extrem heterogen. Und wenn ich jetzt einfach nur auf der grünen Wiese in eine Lösung investiere, dann investiere ich am Kunden vorbei. Das heißt, um sicherzustellen, dass ich die richtigen Sachen auch in der richtigen Zusammenstellung mache, muss ich mich auf bestimmte Applikationen fokussieren und dicht am Kunden sein. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Antwort auf die Chinesen, sondern eigentlich eine konsequente Umsetzung der Solution Provider Strategie.
Ja, und wie nah seid ihr dann am Kunden auch schon in dieser Strategie Entwicklung? Also wann wird ein Kunde mal eingebunden? Welche Produkte, Lösungen er braucht? Wie muss ich mir das bei euch vorstellen?
Also es ist so, dass die, diese Applikationsprojekte direkt bei uns in der Vermarktungseinheit umgesetzt werden. Das heißt ganz dicht am Kunden dran und wir auch zunehmend dazu übergehen, komplexere Produkte eigentlich zusammen mit Lead-Kunden zu entwickeln. Also nicht mehr auf der am Reißbrett, sondern eigentlich in der direkten Interaktion.
Ist das dann exklusiv für die Kunden für eine gewisse Zeit, wenn die sich da bei euch beteiligen, so an der gemeinsamen Entwicklung? Oder machen die das dann im Interesse aller?
Es gibt Kunden, die uns Entwicklungskosten, das heißt sogenannte NREs, bezahlen. Dann lassen wir uns auch auf eine Exklusivität ein, ansonsten nein. Also zum Teil gewähren wir es zeitlich begrenzt, aber eigentlich bekommt man keine Exklusivität dann.
Verstanden. Also nah am Kunden dran, Investitionen in neue Technologie und auch in Lösungen im breiteren Sinne. Gibt sonst vielleicht noch einen Geheimtipp oder ein Geheimrezept, das man auch branchenübergreifend anwenden könnte, wenn man sagt, wir waren in verschiedenen Krisen, kommen jetzt mit stark auch mit Investitionen in Digitalisierung nach vorne, haben Bedrohung aus Fernost. Subventionen wäre gut, kriegen wir vielleicht nicht immer, ist teilweise auch unfair. Was müsste man, wenn man einen Mittelständler führt, noch so im Köfferchen haben?
Genau, ich referenziere mal auf einen Geschäftsführungskollegen, der wurde, glaube ich, bei einer 25-Jahr-Feier wurde er gefragt, was sein Erfolgsrezept ist. Und er sagte dann, es hätte often no. Und was das eigentlich meint, ist Fokussierung. Das heißt, man sollte sich sehr sorgfältig investieren oder prüfen, auf welche Felder man sich konzentriert und wo man sich darauf fokussiert und die Organisation auch entsprechend darauf leihen und nicht einfach wahllos alles Mögliche machen.
Ja, ist auch meine Erfahrung, dass es Geschäftsführung schwerfällt. Es gibt viele gute Ideen und dann zu sagen, die machen wir jetzt und die ziehen wir auch richtig durch. Die probieren wir vielleicht aus und die machen wir auf gar keinen Fall. Wie ist da bei euch der Prozess, wenn es Vorschläge gibt? Wie schnell kann gesagt werden, hopp oder top?
Ja gut, das meinte ich mit Geschäftsverantwortung. Früher wurden solche Entscheidungen sehr stark halt in einer Zentral-BU getroffen. Heute werden die stärker halt in einer Vermarktungseinheit getroffen. Sag mal, die größten Blöcke sind ja Vertrieb und Technik. Und wenn sich halt sag mal, Vertrieb auf Markt A konzentriert und die Technik auf Markt B, passen die Sachen einfach nicht zusammen. Also ich muss einfach für Alignment sorgen, dass das, was ich technisch mache und das, was ich vertrieblich mache, gut zueinander passt.
Und wie macht ihr das? Gibt es da eine direkte Schnittstelle oder gleiches Team, sitzen die zusammen? Was muss ich mir da vorstellen?
Nein, es ist so, dass im Prinzip wir von der Vermarktung vorgeben, mit welchen Applikationen wir uns befassen wollen, daraus ableiten, was die Kunden eigentlich brauchen und dann entsprechend verhandeln, wie Produktroadmaps aussehen.
Ist in so einer Entwicklung gemeinsam mit Kunden bei euch schon mal was schiefgegangen? Dass ihr gesagt habt, na eigentlich hat der Kunde uns gesagt, das brauchen wir und dann wollte es keiner haben?
Das passiert öfter. Also das Problem in der Einzelkundenentwicklung ist, auch der Kunde hat ja einen Plan und nicht alle Pläne gehen auf. Das heißt, wir haben durchaus Fälle erlebt, wo wir was für einen Kunden entwickelt haben und dann das Geschäftsmodell des Kunden nicht aufgegangen ist. Das heißt, da tut man gut dran, eben auch genauer hinzugucken, wie man die Erfolgswahrscheinlichkeit von so einem Kunden einschätzt.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das auch frustrierend sein kann, wenn man da viel Zeit und Herzblut investiert.
Das ist richtig.
Und dann klappt was nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr damit umgeht.
Der menschliche Moment.
Es folgt ein Zitat. Wenn man mit allen vier Reifen auf der Straße durch die Kurve fährt, fährt man nicht schnell genug. Das Zitat, lieber Arndt, ist von dir aus unserem Gespräch. Fliegen dabei nicht die Mitarbeiter auch mal aus der Kurve?
Also wir verwenden das im Vorstand öfter, kommt aber nicht von mir. Nein, sollten die Mitarbeiter nicht. Also was meint es? Es meint ja eigentlich Änderungsgeschwindigkeit. Ne? Und die Frage ist ja immer, ist die richtige Änderungsgeschwindigkeit die sich die Mitarbeiter wünschen oder die der Markt vorgibt? Und das Beispiel meint, die Änderungsgeschwindigkeit wird eigentlich vom Markt getaktet. Man muss halt gucken, dass man sich zügig diese Änderung auch stellt. Und da ist es okay, dass nicht alles perfekt ist.
Aber das wird ja bedeuten, dass man sozusagen fast hinterherläuft. Ne? Man könnte ja auch die Änderungsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit in der Kurve selbst bestimmen.
Es ist meint, dass man im Prinzip schnell genug sein muss, ohne aus der Kurve zu fliegen. Also in dem Bild bleibt das Auto ja in der Kurve und bleiben noch alle Insassen drin.
Angeschnallt.
Es ist nicht so, dass man von der Fahrbahn abkommt oder die Leute aus dem Auto fliegen.
Also bei allem, was du beschrieben hast, Veränderung von einem Produkt zu Solution Provider, dann Gaspedal zumindest in einigen Kurven runtergedrückt, kann ich mir vorstellen, dass das herausfordernd sein kann, auch die Mitarbeiter immer mitzunehmen, gerade wenn einige vielleicht auch schon länger dabei sind und sich jetzt da viel wandelt. Wie schafft ihr, dass das die Leute an Bord sind?
Ja, also die OKR-Methode funktioniert schon hervorragend. Was wir schon immer machen, ist letztendlich Strategien erklären und vorstellen. Aber die sind natürlich für viele Mitarbeiter auf einer recht hohen Flugebene. Das heißt, es ist extrem wichtig, Strategien so weit runterzubrechen, dass sie wirklich handhabbar für den einzelnen Mitarbeiter werden und man eben auch dann den Fortschritt misst, den der einzelne Mitarbeiter macht. Und das ist letztendlich das Erfolgsrezept. Nicht nur vermitteln, wieso, weshalb, warum, sondern eben auch an die Hand nehmen bei der Umsetzung.
Ja, OKR ist ja Objectives und Key Results, genau. Hat, glaube ich, Google groß gemacht. Ne?
Ja.
Habt ihr da Tipps für andere Unternehmen? Was kann man da gut machen und wo muss man vielleicht auch aufpassen?
Ein Tipp, den ich geben kann, machen Sie es nicht alleine. Also ohne eine externe Begleitung und Beratung halte ich es für aussichtslos.
Und gibt es Feedback von euren Mitarbeitern, dass die sagen, was sie besonders inspiriert, jetzt in diesem Prozess mit dabei zu sein?
Ja, sie sehen halt, dass es funktioniert. Es hilft Mitarbeitern, die Strategie besser zu verstehen und auch ihren eigenen Beitrag zu der Strategie besser zu verstehen. Und wir sehen halt Ergebnisse und das motiviert natürlich.
Ja, ist auch meine Erfahrung, dass wenn man die Leute an Bord hat, dass einfach viel mehr Drive reinkommt, weil es gehört einem sozusagen mehr selbst, ne, an dem man da arbeitet, als wenn man es nur vorgesetzt bekommt. Gibt es in so einem Prozess, du hast gesagt, ja, mit einer Beratung zusammen machen, aber gibt es vielleicht andere Impulse von außen, aus der Industrie, von Kunden, aus der Politik, die ihr euch wünschen würdet, um so eine Transformationsreise auch gemeinsam mit den Menschen in der Organisation richtig gut hinzubekommen?
Ich sehe halt, was in China passiert und mir fehlt es halt an der Industriepolitik hier. In Europa, aber auch in Deutschland. Dass man da noch eine bessere Verzahnung letztendlich von staatlichen Stellen, Universitäten, Programmen hat. Wir haben uns das in Dänemark angeguckt, zum Thema Robotik, hervorragend organisiert. Also es geht auch in Europa. Und an der Stelle, glaube ich, könnten wir mehr machen und können es auch bei den Chinesen da ein paar Sachen abgucken.
Und was, wenn wir jetzt mit Leuten bei euch in der Organisation sprechen würden, was würden die sagen? Was wünschen wir uns als Impuls, vielleicht auch von der Geschäftsführung, um hier noch mehr PS auf die Straße zu kriegen?
Na, also vielleicht ein Thema, was ich nennen wollte. Wir haben ja sehr langjährige Mitarbeiter. Aufgaben wandeln sich, auch Qualifikationen wandeln sich. Und ich halte es halt für wichtig, dann eben auch Mitarbeiter mitzunehmen und weiterzubilden. Nicht eine neue Aufgabe zu geben, sondern auch entsprechend auszubilden und weiterzubilden, um dann doch viele Mitarbeiter an Bord halten zu können.
Wenn ich jetzt so diese Gesamtstrategie im Kopf habe, ich simplifiziere mal, ne, von Produkt zu Solution. Was sind so Investitionen in Mitarbeiter oder mitarbeitenden Kompetenzen, die ich vornehmen muss als Unternehmen, um so eine Reise gut hinzubekommen?
Ja gut, wir nehmen neue Produkte mit auf. Dort müssen wir Kompetenzen aufbauen. Viele Schulungen ranken sich um Kundenberatung, Kundeninteraktion.
Also wenn ich so bei uns mit Kunden spreche, aber auch einfach in die Presse gucke, dann liest man häufig, dass so Transformationen irgendwo doch nicht so gut laufen. Ne? Und häufig liegt es am Faktor Mensch, dass einfach die entweder Kunden, Mitarbeiter, manchmal auch Lieferanten nicht so mitspielen, wie man sich das auf dem Papier gewünscht hat. Bei euch hört es sich jetzt sehr positiv an. Was macht ihr aus deiner Sicht besser als andere, damit das so gut klappt?
Also das haben wir auch erlebt. Ich glaube, man muss sehr genau hingucken. Wir haben eben anfangs erlebt, dass bestimmte Solutions-Teile von unserem Vertrieb nicht gut angenommen wurden. Und dann war natürlich sehr schnell die These da, ja gut, der Vertrieb will das nicht, die können das nicht. Wenn man genauer hinguckt, stellt man aber fest, dass eben Prozessabläufe in der Firma einfach nicht dazu passen. Die Leute das ausprobieren, dann merken, dass es nicht gut funktioniert und dann das wieder fallen lässt. So, und ich glaube, es ist halt, muss aufpassen, dass man nicht eine sehr oberflächliche Bewertung der Situation macht, sondern sehr genau hinguckt und dann einfach die Probleme eins nach dem anderen löst. Und dann geht das auch.
Ja, und wenn man auf so eine Reise geht, welche Kolleginnen und Kollegen, so aus welchen Bereichen oder welche Rollen, wen muss ich da zuerst involvieren, damit am Ende nicht der Eindruck entsteht, uns wird das jetzt sozusagen ja rübergeworfen. Wer muss da von Anfang an bei so einer Reise dabei sein?
Bei einer Transformation insbesondere das gesamte Management-Team und dann, Key Opinion Leader in der Firma.
Und wo findet man die?
Die sind in der Regel bekannt, also wenn sie ihre Leute zusammentrommeln und sagen, wer hat hier... Wer ist Meinungsführer, finden Sie die schon.
Ja, und wie schaffe ich das, die vielleicht nicht so viel sagen und auch gute Ideen haben könnten, wie kriege ich die mit an Bord?
Ja, ich meine, die OKR-Methode, in der OKR-Methode werden ja Leute eingebunden. Das heißt, gerade in dieser Methode haben wir eben auch viel Mitarbeiter in spezifischen Themen mit eingebunden. Und das ist nicht einfach nur top-down vorgegeben.
Und für euch als Management-Team, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man da so dieses offene Mindset hat und sagt, ich binde jetzt hier die wesentlichen Leute aus der Organisation mit ein, geschweige denn ein breites System auszurollen. Habt ihr in euch Mindset oder Fähigkeiten investiert oder verbringt da Zeit, um über solche Themen zu sprechen, wie ihr das schafft, die Leute mitzunehmen?
Ja, wir haben neben der Strategieberatung eben auch eine Change-Beratung intern und verbringen da relativ viel Zeit mit, auch mit Reflexion und Management-Themen oder Führungsthemen.
Gibt es so eine große Erkenntnis von dir persönlich, für dich persönlich, wo du gesagt hast, hätte ich das vor 10 Jahren schon gewusst, das hätte mich weitergebracht?
Man muss halt offen bleiben. Offen bleiben, auch Feedback anzunehmen und nicht alle Sichtweisen und Positionen, die man selber hat, sind korrekt. Und es lohnt sich eigentlich immer, verschiedene Perspektiven zuzulassen und einzunehmen und dann sich ein Gesamtbild zu machen.
Ja, vielleicht auch erstmal zuzuhören und nicht sofort sagen, hier, ich habe eigentlich schon eine andere Idee im Kopf oder habe die bessere Idee. Ja, also Strategien schön und gut. Wir haben jetzt von dir gehört, was ihr alles tut, um sie umzusetzen. Ich möchte es aber gerne noch etwas konkreter haben und damit gehen wir in unsere nächste Kategorie.
Buddha bei die Fische.
Jetzt geht's ans Eingemachte, Arndt. Was machst du nächste Woche, um die Strategie weiter voranzubringen? Nimm uns doch mal zu deinen wichtigsten Themen mit in deinen Terminkalender. Oder wie sieht so eine Standardwoche bei dir aus, um die Agenda eben nach vorne zu bringen? Was passiert da ganz konkret?
Genau, ich habe vielleicht mal 3 Fälle. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns auf bestimmte Märkte konzentrieren. Also stehen Kundenbesuche bei Schlüsselkunden an im Batterieproduktionskontext. Da fahre ich auch selber mit zu den Kunden, um mir das vor Ort halt anzugucken. Im Lean Management sagt man ja Go and See. Das mache ich regelmäßig.
Wie oft bist du da bei Kunden vor Ort?
2x im Monat, so. in dem Dreh. Das steht auf der Agenda. Dann ein OKR-Review. Wir haben einmal im Monat OKR-Reviews, müssen die OKRs jetzt ein bisschen nachschärfen. Da stehen Diskussionen mit den Teams an, wo wir dort stehen. Wir sind mitten im Sprint zurzeit. Das ist das zweite Thema.
Und
das,
wie oft muss man das, entschuldige, wenn ich unterbreche, wie oft muss man das nachschärfen?
Also wir haben ja damit erst angefangen. Ich glaube, anfangs häufiger, alle 2-3 Monate ungefähr. Drittes Thema, wir hatten ja gesagt, dass wir im Bereich Software noch am Anfang sind. Was sind eigentlich die Erfolgsrezepte bei den Kunden, wo wir dort erfolgreich unterwegs sind? Und welche Änderungen muss man in der Organisation vornehmen, um diese Erfolgsrezepte auch in der Organisation zu verankern? Das ist so das dritte Thema.
Und hast du einen Lieblingstermin in der Woche, irgendwas, worauf du dich regelmäßig freust? Ich habe neulich mit dem CFO gesprochen, der hat sich immer aufs Zahlenreview gefreut.
Also meine Lieblingstermine sind in der Tat die Kundenbesuche.
Das ist gut. Arndt, es war toll, mit dir über die Umsetzungsprobleme bei Strategien zu sprechen und auch darüber, wie man in die Umsetzung kommt. Ich finde es wahnsinnig spannend zu hören, wo ihr investiert, eure Reise von einem Produkt zu einem Solutions-Anbieter und vor allem, wie ihr das schafft, euch als Management-Team oder als Leadership-Team da immer wieder neu zu hinterfragen, andere Ideen zu akzeptieren und auch in der Breite die Kolleginnen und Kollegen in der Organisation mitzunehmen. Ich glaube, da haben wir heute viel von dir gelernt und ich möchte mich bei dir für deinen Besuch bedanken und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
Vielen Dank, Lars.
An die Unruhige Zeiten-Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen. Schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht, an hello@tte-strategy.com. Der Unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.